Jesus Christus, danke, dass du uns kennst, dass du uns siehst, jeden Einzelnen von uns und uns auch als Gemeinde, als Gruppe und dass du deine Kirche, dein Reich siehst, dass du uns kennst in den tiefsten unserer tiefen Gedanken, wie es der Text sagt, uns dennoch liebst. Weil du Liebe bist und wir dir so sehr am Herzen liegen. Und so hilft uns, dass wir uns jetzt ausrichten auf dein Wort. Lasst uns ablegen, was uns so umtreibt, auch was wir jetzt so bewegt haben gerade eben. Und Jesus Christus, stärkt uns für die kommenden Tage, für die kommende Woche. Amen. Orte der Begegnung, oder besser gesagt, Orte, an denen wir Gott begegnen, ist heute mein Thema. Die Welt steht voller Gotteshäuser. Altäre, Schreine, Kirchen, Moscheen, Tempel, Gemeindehäuser, Synagogen und was für Namen wir da alles so haben. So gut wie jedes Dorf in Deutschland hat seine Kirche, seine Kapelle, oft als Zentrum in der Ortsmitte. Manchmal sogar mehrere, je nach Gegend, wo man gerade ist. Wir Menschen schaffen uns schon seit Jahrtausenden Orte, an denen wir Gott bzw. andere Religionen, auch ihre Götter, verehren und ihnen begegnen. Unser Predigttext vom heutigen Sonntag, der entführt uns in die Welt des Alten Testaments, als der erste Tempel fertiggestellt wurde. Und da heißt es, als Salomo den Bau des Tempels vollendet hatte, brachte er alle Silber- und Goldschätze mitsamt den übrigen Gegenständen, die sein Vater David Gott geweiht hatte, in die Schatzkammern des Tempels. Salomo rief die führenden Männer von Israel, alle Stammes- und Sippenoberhäupter nach Jerusalem. Sie alle sollten dabei sein, wenn die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, also dem Stadtteil Jerusalems auf dem Berg Zion, zum Tempel gebracht wurde. Und so kamen im 7. Monat des Jahres alle männlichen Israeliten in Jerusalem zusammen. In diesem Monat wurde auch das Laubhüttenfest gefeiert. Als alle versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade hoch, trugen sie hinauf zum Tempel und zusammen mit den Priestern brachten sie auch das heilige Zelt mit allen geweihten Gegenständen. König Salomo und die ganze Gemeinschaft der Israeliten, die zu diesem Fest gekommen waren, hatten sich bei der Bundeslade versammelt. So opferten sie viele Schafe und Rinder, sodass man sie nicht zählen konnte. Die Priester brachten die Bundeslade an den vorgesehenen Platz in den hinteren Raum des Tempels, also hinter den Vorhang. Dort im Allerheiligsten stellten sie die Bundeslade unter die beiden Cherubim, deren ausgebreitete Flügel beschirmten nun die Bundeslade samt ihren Tragstangen. Die beiden Stangen waren so lang, dass man sie vom Heiligtum vorne aus sehen konnte, wenn man direkt vor dem Allerheiligsten stand. Doch vom Vorhof aus sah man sie nicht. Noch heute befinden sich die Bundeslade an diesem Ort. Man merkt, wann der Text geschrieben wurde. Damals lagen nur die beiden Steintafeln darin, die Mose am Berg Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten einen Bund schloss. Alle Priester, die zur Einweihung des Tempels gekommen waren, hatten sich für das Fest gereinigt, auch wenn ihre Abteilung an diesen Tagen keinen Tempeldienst hatte. Auch die Sänger der Leviten waren gekommen, der Leiter Asaph, Heman, Jehutun mit ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem weißen Leinen, standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Bei ihnen hatten sich 120 Priester aufgestellt, die auf Trompeten spielten. Zusammen stimmten die Sänger und Musiker ein Loblied für den Herrn an, begleitet von Trompeten und Zimbeln und anderen Instrumenten sangen sie das Lied: Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Und während sie sangen, verließen die Priester wieder den Tempel und es kam eine Wolke auf ihn herab. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus, so dass die Priester es nicht betreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Es sind solche Szenen, wo ich manchmal denke, eine Zeitreise wäre schon spannend, bei sowas live dabei zu sein. Ich hatte letzte Woche den zweiten Tempel erwähnt, also der, der nach dem Exil gebaut wurde und den Herodes II. Dann prunkvoll ausgebaut hat und von dem großen Weinstock aus Gold, der dort angebracht war. Hier sind wir jetzt beim ersten Tempel. Erbaut durch Salomo, wobei erbauen lassen. Ja, ich glaube nicht, dass Salomo viel selber gebaut hat und auch nicht viele Tempelgeräte selbst geschleppt hat. Aber er war der Auftraggeber, er war der König. Und es haben unheimlich viele Menschen mitgewirkt an diesem Tempelbau. Teilweise eingekaufte Handwerker aus Phönizien. Überhaupt spielt Phönizien und der König von Tyros eine große Rolle beim Tempelbau. Die haben da ganz viel unterstützt. Durch das Holz vom Libanon, durch die phönizische Flotte, die die nötigen Materialien aus aller Herren Länder beigebracht hat. Und wenn man sich die ganzen Geschichten über den Tempelbau anschaut, dann wäre da einiges, was wir heute hinterfragen würden. Salomo ließ alle Ausländer in Israel zählen, heißt es in 2. Chronik 2. Er ging von den Verzeichnissen von David aus, die er da hat anfertigen lassen. Die Zählung ergab 153.600 Ausländer, die in Israel lebten. Und jetzt kommt's. Salomo verpflichtete 80.000 von ihnen zur Arbeit im Steinbruch in den Bergen, 70.000 als Träger für den Transport der Steinblöcke und die restlichen 3.600 Mann als Aufseher, die die Arbeit überwachen. Die Fronarbeit überwachen. Gottes Haus wird erbaut mit Fronarbeitern von Ausländern, nicht Israeliten. Warum sage ich das? Weil der Punkt ist es, hinter dem Tempelbau stehen etliche Fragezeichen. Der Tempel ist im Grunde genommen ein Schritt, der ist des Volkes Israel, sich den Völkern um sich herum weiter anzupassen. So wie auch das Königtum dann unter Samuel. Gott will ein Volk von Priestern, eigentlich fängt es schon am Berg Sinai an, die ganze Geschichte. Gott will ein Volk von Priestern, das Volk will nicht. Mose soll zu ihnen reden. Dann, als Samuel so ein alter Mann ist, ja, wir wollen König haben, wir wollen uns nicht mehr von den Völkern um uns herum unterscheiden und jetzt eben weg vom Zelt hin zu einem Tempel. Das Ganze war Davids Idee, weil er sich gesagt hat, Menschenskinder, ich wohne im Palast und Gott wohnt in einem schäbigen Zelt. So schäbig war das gar nicht, aber so sein Blickwinkel. Und Gott begeistert diese Idee nicht. Ja, man muss diese Texte mal lesen, weil er sagt, ich brauche kein Haus. Gott macht klar, ich bin überall in meinem Volk. Aber er liebt David und Israel so sehr, dass er sich darauf einlässt. So wie er sich auf das Königstum eingelassen hat und wie er sich darauf eingelassen hat, nur durch Mose zum Volk zu sprechen. Aber der Bau von eines Tempels ist nicht von der Wurzel her Gottes Wille. Weil schon damals gilt, dass Gott nicht in einem Tempel wohnt, von Menschen gemacht. Und er hinterfragt das auch deutlich. Wer es nachlesen will, das meiste dazu steht in 1. Chronik 17. Aber Gott erlaubt Salomo, diesen Tempel zu bauen, nicht weil Gott ihn braucht, sondern weil die Menschen ihn wollen und ihn vielleicht auch brauchen. Tempel war unheimlich prunkvoll, wenn man das liest. Wenn man das liest, was die da alles eingebaut haben an Prunk und Pracht, da wird es einem ganz anders. Aber er ist eben, wie Salomo dann selber sagt, für den Gott aller Götter. Und deswegen muss der auch so prunkvoll, er soll sich von den anderen Tempeln der Völker um sie herum unterscheiden. Und als dieser Tempel jetzt eingeweiht wird, offenbart sich dort Gott. Trotz allem, was ich gerade kurz skizziert habe. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus, sodass die Priester es nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Das ist eine Momentaufnahme. Ja, für eine kurze Zeit nimmt Gott diesen Tempel so gewaltig ein. Wie die Herrlichkeit Gottes sichtbar, greifbar wurde, das wird nicht so richtig beschrieben. Es ist von einer Wolke die Rede, ja. Aber die Wolke zeigt ja an sich noch nicht die Herrlichkeit Gottes. Ich stelle mir das so vor, nicht beschreibbares Gefühl der Heiligkeit und der Nähe Gottes. Wie gesagt, für einen Moment. Weil Gott bindet sich nicht an so einen irdischen Ort. Gott lebt überhaupt nicht auf der Erde, wie wir uns das denken, also wie wir hier leben. Selbst Jesus war ja nur für kurze Zeit hier. Und ich liebe den Ausdruck, wie es heißt in Johannes 1, Vers 14, als heißt das Wort wurde Fleisch und es erschlug sein Zelt unter uns auf. Das ist die wörtliche Übersetzung. Zelt steht für einen Moment, für eine kurze Zeit. Und dann reise ich weiter. Und für mich drückt es aus, Gott ist ein reisender Gott. Jesus ist ja auch viel umhergezogen, denn Gott geht mit uns durch die Höhen und Tiefen. Er sitzt nicht irgendwo in einem Tempel oder im Gotteshaus, sondern er geht mit uns durch die Höhen und Tiefen bis ans Ende der Welt. Und wenn ich jetzt weiter denke, dann gilt es ja auch für uns, weil auch wir sind nur von kurzer Dauer hier, gemessen an der Ewigkeit. Als von Gott getrennte Menschen sind wir aus Gottes Gegenwart verbannt worden. Und Gottes Sehnsucht geht dahin, wieder mit uns zusammenzuleben. Deshalb wurde ja Jesus Mensch. Und das Ziel ist, dass wir in einer neuen Welt wieder mit ihm leben. Hebräer drückt es auch so aus, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das ist alles nicht von Dauer. Alles nicht von Dauer. Und so darf der Blick auf den Tempel als Ort von Gottes Gegenwart ruhig auch ein kritischer sein, denn Gott sieht es kritisch. Denn der Ort, an dem er wohnt, ist ein ganz anderer. Wenn ich euch jetzt fragen würde und fragen, oder überhaupt, wenn man Leute fragen würde, ja, wo wohnt Gott? Ja, im Himmel. In den Himmeln vielleicht dann noch. Überall ist Gott. Ich denke, das ist alles zu kurz gesprungen. Im Kapitel nach unserem Text heißt es, aller Himmel, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Also dem Salomo ist völlig klar, das, was er da fabriziert hat als Tempel, kann Gott gar nicht gerecht werden. Egal wie prunkvoll nach menschlichen Maßstäben der Bau ist. Bei Gott wohnt nicht in Häusern von Menschen gemacht. Gott wohnt in seiner Herrlichkeit, in seiner Welt, in der Welt Gottes. in der ungeschaffenen Herrlichkeit, in der Herrlichkeit, die bereits war, bevor die Schöpfung begann. Da wohnt Gott und dahin ist auch Jesus zurückgekehrt, als er diese Erde verließ. Wir gehen jetzt gerade auf Himmelfahrt zu. Ja. Jesus sagt es ja selber, nimm mich wieder auf in die Herrlichkeit, die ich hatte vor Grundlegung der Welt. Und dort können wir aber Gott nicht begegnen. Dort können wir nicht hin im Moment. Also wo begegnen wir Gott? Und so paradox das jetzt klingt, zunächst im Tempel. Also auf das alte Israel bezogen erst einmal. Gott braucht den Tempel nicht, aber wir Menschen brauchen ihn als sichtbares Zeichen von Gottes Gegenwart. Und ich behaupte, deswegen haben wir auch heute, also im Laufe der Jahrhunderte seit Jesus, viele solcher Versammlungsorte gebaut, Kirchen und Kathedralen. Zum einen, wie es David sagte, um Gott zu ehren. Ja, das möchte ich auch niemandem absprechen. Wer von euch kennt die Heinz-Rühmann-Filme, Pfarrer Braun, Pater Braun heißt es. So ein bisschen, ja, oder? Der eine oder andere kennt sie. Und egal, nach jedem Gottesdienst läuft er rum und sammelt für den Bau der Kirche, weil der Kirchturm soll höher werden. Ja? Und dann hat er noch so ein Modell, mit dem er immer rumläuft, weil er sagt, das Haus vom lieben Gott soll das Schönste und das Höchste sein im Ort. Für mich wird dadurch deutlich, ja, eine Form, ich möchte Gott ehren, ich möchte aber auch Gott sichtbar machen in dieser Welt. Und ich brauche einen Ort, an dem ich ihm begegnen möchte. Es ist für uns, weil wir Menschen das brauchen, einen Ort, um Gott zu begegnen. Es ist natürlich nicht bei jedem Menschen gleich, aber in mir löst es etwas aus. Also wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ja, Gebäude brauche ich nicht. Wenn ich aber dann in so ein altehrwürdiges Kirchengebäude gehe, dann passiert was in mir. Ja? Ein Ort, in dem Generationen, teilweise über viele Jahrhunderte gebetet haben und Gott gelobt. Und ich gehe hinein und in unserer Kirche gibt es eine Menge zu entdecken an Skulpturen, Bildern. Sie erzählen biblische Geschichten und Wahrheiten. Jeweils so ein bisschen auch im Licht der Erbauerzeit. Aber am meisten mag ich die Stille und einfach die Atmosphäre. Und ich nutze ganz gern mal den separaten Gebetsraum, den es ja in vielen großen Kirchen und Städten auch gibt. Andererseits macht es mich fassungslos, manchmal bis zornig, wenn ich daran denke, wie viel Geld es kostet, die Dinger, diese Gebäude zu unterhalten. Ich denke, was könnte man mit dem Geld alles machen? Aber es gibt nach wie vor, ich würde sogar sagen, viele Menschen, in denen weckt so ein kirchlicher, sakraler Raum etwas Andächtiges. Es geht bis dahin, dass es ein Phänomen gibt in Freikirchen, die ja in der Regel im normalen Gemeinderaum sind ja ganz oft einfach Zweckbauten. Schön, aber einfach. Und für den normalen Alltag reicht er, wenn dann aber Leute aus der Freikirche, freien Gemeinde heiraten, habe ich das schon häufig mitbekommen, dann mieten sie sich eine Kirche. Weil es ist was anderes. Es ist eine andere Atmosphäre. Und für manchen ist es Begegnung mit Gott in dem kirchlichen Raum, macht es die Atmosphäre, die Geschichte und vielleicht auch die erlernte Ehrfurcht. Wenn wir uns als Gruppe treffen, Hauskreis, Bibelstunde, Gottesdienst und so weiter, dann finde ich, machen es viel mehr die Menschen aus, die da sind. Weil Gott begegnet uns im Anderen, im Gegenüber. Und das ist für mich das, was sich verändert hat in diesem Punkt durch Jesus. Also so kurz vorm Ende, wie gesagt, wir gehen ja jetzt auf Himmelfahrt zu. Jesus war nur kurz auf die Erde, auf der Erde, so für ewig, in der Ewigkeit gedacht, eigentlich nur ein Wimpernschlag. Und an Himmelfahrt verlässt er diese Erde körperlich. Doch er hat seinen Jüngern und allen, die glauben, zugesagt, Leute, ich lasse euch nicht, er nimmt dieses Wort weisen zurück. Ja, also von Eltern verlassen, beziehungsweise als jemand, die die Eltern verloren hat. Ich lasse euch nicht allein, mein Vater wird euch den Heiligen Geist schicken. Da leben wir jetzt langsam drauf zu, von unseren kirchlichen Festen auf das Pfingstfest. Hier wird er uns geschenkt. Und jeder, der Jesus annimmt, erhält Gottes Geist. Das ist ganz ähnlich wie hier bei der Einweihung, wie es hier bei der Einweihung des Tempels beschrieben wird, als die heilige Wolke. Dürfen wir uns ruhig so dieses Bild nehmen. Denk mal kurz zurück. Wie war das bei dir? Wie war das, als du Jesus angenommen hast? Das war der Zeitpunkt, als der Heilige Geist bei dir eingezogen. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns, er erfüllt uns und hilft uns zu verstehen, was uns die Bibel sagt. Und Paulus geht dann im Neuen Testament her und greift den Tempel auf und sagt, jetzt bist du der Tempel Gottes, weil der Geist Gottes in dir wohnt, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und da wird dann Wirklichkeit, was Jesus mal sagt, es kommt die Zeit, ja, sie ist sogar schon da, in der werden Menschen überall Gott, den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist und von seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will Gott angebetet werden. Ja. Zusammengefasst, das bedeutet, der erste Ort, an dem du Gott begegnest. Der Markus hat vorher in der Einleitung einen ganz interessanten Satz gesagt. Manchmal ist es wie eine, ich weiß es jetzt nicht mehr wörtlich, aber wie eine Stimme in mir, ja, als ob Gott zu mir redet. Ja, weil Gott lebt in mir. Der erste Ort, wo ich Gott begegne, ist in mir selbst. Nicht, weil ich so besonders toll bin. Oder weil Gott nicht, weil ich so besonders toll bin, sondern weil Gott durch seinen Geist in mir wohnt. Wir beten an in Geist und Wahrheit. Das ist der erste Ort unserer Begegnung mit Gott. Denn wir sind sein Tempel. Und jetzt ist es gar nicht mehr so paradox, wie es vielleicht vorher klang. Denn wo du bist, ist der Tempel Gottes. Und ich finde es ganz tröstlich und hilfreich, dass ich nicht irgendwo hingehen muss, um Gott zu begegnen, denn er lebt in mir. Jetzt ist aber dann doch so, also wir Menschen sind soziale Wesen. Wir sind eigentlich darauf angelegt, in Gemeinschaft zu leben. Es ist von Anfang an so gedacht, dass wir nicht als Einsiedler leben, und alles alleine hinbekommen und alles mit uns selbst ausmachen. Natürlich leben Menschen zum Teil so. Aber wenn ich mich auf Dauer nur auf mich selber verlasse, alles mit mir selber abmache, dann besteht die Gefahr, dass ich mich verlaufe. Oder komisch werde. Denn als Mensch brauche ich die Anregung von außen. Ja? Die Auseinandersetzung mit anderen Sichtweisen und Meinungen, und ich brauche die Korrektur der anderen. Und so geht Paulus weiter und sagt, es ist nicht nur du, sondern auch die Gemeinde ist Tempel von Gottes Geist. Weil genau hier in diesem Raum Gemeinde die Begegnung stattfindet mit anderen Christen bzw. stattfinden soll. Zum Beispiel mal einen Bibeltext völlig anders zu betrachten, als ich ihn kenne. Andere Gedanken denken, als ich sie habe. Oder auch mal gesagt bekommen, wo jemand falsch liegt. Und das können wir. Denn so wie der Geist in mir lebt, lebt er auch im Bruder oder in der Schwester. Gott begegnet uns im Gegenüber, in der Schwester und im Bruder im Glauben. Deswegen sagt er ja auch, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Denn wenn wir zu zweit sind, dann sitzt in dir mir Jesus gegenüber. Natürlich auch in der hier angesprochenen übernatürlichen Weise. Gott ist überall gegenwärtig. Aber eben nicht so greifbar, ganz oft. Aber du bist greifbar als mein Gegenüber. Und deswegen ist Gemeinschaft und Gemeinde so wichtig, dass wir uns treffen und uns austauschen, weil in der Glaubensschwester und im Glaubensbruder lebt Christus durch seinen Geist. In der Glaubensschwester und im Glaubensbruder tritt er mir entgegen. Gott weiß, dass wir was Greifbares brauchen, was Sichtbares, was wir verstehen. Nicht zuletzt deswegen ist er Mensch geworden, aber genau deswegen haben wir Geschwister im Glauben. Deswegen haben wir Gemeinde. Deswegen ist Gemeinde Ort der Begegnung. Menschlich, untereinander, mit Gott selbst. Braucht es dazu besondere Orte oder prunkvolle Gebäude? Wenn ich schnell aus dem Bauch antworte, nee, braucht es nicht. Weitergedacht, wenn wir sie nicht brauchen, warum bauen wir dann weiterhin Kirchen und Gemeindehäuser? Wie dieses hier. Das ist ja noch gar nicht so alt, gemessen jetzt an den Kirchengebäuden so um uns herum. Ich in unserer Gemeinschaftsbewegung so ein bisschen Rückfrage mir erzählen lasse, ja, dann wird immer wieder erzählt, ja, in den Anfängen hat man sich getroffen in den Hinterzimmern von Gaststätten und Ähnlichem. Sichtbar für jedermann. Oder auch in anderen öffentlichen Räumen, die man eben irgendwie nutzen konnte. Und irgendwann hat man angefangen, Scheunen auszubauen oder ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Wir bauen, habe ich vorher auch von Freien Gemeinde, meist keine Prachtbauten mehr, sondern eher gefällig und zweckmäßig. Ein Ort, um sich zu versammeln, aber eben nicht in der Öffentlichkeit, sondern wir wollen eine intimere Atmosphäre. Und es hat seine Berechtigung. Weil ich möchte es mal so bereiten, so ein Gemeinschaftshaus oder Gemeindehaus wie dieses ist auch ein Schutzraum. Und es tut gut, mal zusammen zu sein, nicht auf dem Präsentierteller zu stehen, und einfach mal sich auszutauschen oder zu hören. Doch sind eben unsere Gebäude nicht der neue Tempel. Nicht die heiligen Hallen, oder zumindest sage ich, sollte es nicht so sein. In meiner Jugend, unser Gemeindehaus daheim, hatten wir eine Hausmeisterin, die war sehr auf Ordnung und Sauberkeit bedacht. Einerseits ist es ja toll, wenn ein Haus in Ordnung ist und jemand noch im Rechten schaut und es sauber ist. Wenn aber Sauberkeit und Ordnung zum Selbstzweck wird und es am besten wäre, dass da nichts stattfindet, damit es nicht dreckig wird, vor allem keine Kinder und keine Jugendlichen da reingehen, weil die hinterlassen immer irgendwie was, dann wird es schwierig. Und so hat sich bei uns deswegen so im Lauf der Zeit bei den jungen Leuten, ich glaube, ich war da, wenn ich es richtig weiß, nicht ganz unbeteiligt zu der Ausdruck, dass wir betreten jetzt die heiligen Hallen. Und irgendwann wurde aus den heiligen Hallen der Tempel und dann hat sich der Jugendkreis irgendwann den Namen Tempeltreff gegeben. Das fanden nicht alle in der Gemeinde lustig. Unsere Gebäude sind keine Tempel, keine heiligen Hallen. Sind Gebrauchsgegenstände, Gebrauchsgebäude. Und wenn Gott hier ist, dann nicht durch die Wolke in seiner Heiligkeit. Er ist hier durch die Menschen greifbar und ansprechbar, weil wir sein Tempel sind. Nicht das Gebäude, nicht was erbaut ist durch Menschenhand, sondern die Gemeinde ist geschaffen, du bist geschaffen aus dem Glauben heraus durch Gott. Was bei Salomo das Gebäude repräsentiert, repräsentieren heute die Menschen, die sich im Namen Jesu versammeln. Wenn das nicht so ist, dann sind unsere Gebäude einfach nur Steine. Bis zum Schluss mit Stephanus zu sagen, aber der höchste Gott wohnt nicht in Häusern, die Menschen bauen. Da zitiert er dann Jesaja, der Himmel, weil Gott sagt, der Himmel ist mein Thron. Und die Erde ist mein Fußschemel. Und da wollt ihr mir, dem Herrn, ein Haus bauen? An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Ich habe doch Himmel und Erde geschaffen. Aber niederlässt er sich in uns, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke, dass wir aus dir heraus leben können und dass du uns in die Gemeinschaft gestellt hast, dass wir, wenn wir es weltweit betrachten, in der Gemeinde, in der Kirche leben, wo wir gegenseitig voneinander lernen und uns gegenseitig stärken und befruchten können. Danke, dass wir nicht einsam durch diese Welt gehen, sondern dass du uns Geschwister im Glauben zur Seite gestellt hast. Und danke, dass du unsere Bedürfnisse siehst und auf unsere Bedürfnisse eingehst, so wie du es damals beim Volk Israel getan hast. Lass uns immer wieder erkennen in unserem Leben, wie gut du es mit uns machst. Amen.